Das Beamer-Bild ist heute ein bisschen schwach, weil unser erster Beamer sich eine Auszeit genommen hat. Das ist ihm heute Morgen eingefallen. Von da ist jetzt der zweite Beamer, der Ersatz, der alte Beamer. Und der ist natürlich nicht mehr so lichtstark. Aber ich denke, wir werden es einigermaßen erkennen. Ja, das Bild habt ihr schon mal gesehen im Großplakat. Es ist hier nur ein Detail. Andreas und ich hatten die gleichen Gedanken. Wer kennt diesen Typen? Wer kennt den Typ? Ja, sind doch, oh ja, genau. Indiana Jones. Wer hat Filme mit ihm gesehen? Wer hat, oh ja, noch mehr jetzt, ja, doch. Okay, also. Im Original Harrison Ford und der spielt in diesen Abenteuerfilmen insgesamt vier Indiana Jones. Die Filmfigur heißt eigentlich richtig Dr. Henry Walton Jones Jr. Der Papa ist auch öfter in dem Film mit dabei. Und Indiana Jones ist Archäologe. Er arbeitet aber nicht als ruhiger Wissenschaftler an einer Universität oder am College, sondern er reist auch durch die Welt und sucht nach alten, legendären Reliquien. In einem Film zum Beispiel, Der letzte Kreuzzug, da sucht er den Kelch, mit dem Jesus seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Im ersten Film, der heißt Jäger des verlorenen Schatzes, da sucht er die Bundeslade, diesen legendären Schatz der Israeliten. Und an diesen Titel, Jäger des verlorenen Schatzes, dachte ich bei unserer diesjährigen Jahreslosung. Sie steht im Psalm 34, Vers 15 und lautet, suche Frieden und jage ihm nach. Und diese Formulierung, suche Frieden, jage ihm nach, hat mich an diesen Jäger des verlorenen Schatzes erinnert. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit Jäger des verlorenen Friedens. Diese Abenteuerfilme mit Indiana Jones enthalten einen spannenden Mix. Einerseits archäologische Forschung, natürlich alles fiktiv. Manchmal geht es auch in die Bibel, sind oft biblische Motive und Hintergründe. Und diese Erkenntnisse, die werden dann wie so Puzzlesteine zusammengesetzt. Indiana Jones und seine Begleiter stehen immer wieder vor kniffligen Aufgaben, schwierigen Rätseln, die sie lösen müssen, um wieder einen Schritt weiterzukommen auf ihrer Suche. Es gibt reichlich Action mit fiesen Gegnern, meistens sind es die Nazis. Und oft müssen sie spontan entscheiden, umdisponieren, spontane Entscheidungen treffen. Und so kommt es immer wieder zu neuen Wendungen in diesen Filmen. Und ich dachte, im Grunde ist es genauso in unserem Leben. Wenn wir als Jäger des verlorenen Friedens unterwegs sind im Abenteuerleben, ist es genauso. Wir müssen forschen. Wir müssen in der Bibel forschen, was ist eigentlich Frieden? Das wollen wir heute machen. Wir müssen in konkreten Konfliktsituationen Informationen wie Puzzleteile zusammensuchen und schauen, wer ist hier mit wem und was ist wo, weshalb klemmt das hier? Wenn wir den Frieden suchen, stehen wir vor kniffligen Aufgaben. Wir müssen aktiv werden, manchmal sogar kämpfen um den Frieden. Und wir müssen auch in spontanen Situationen spontan reagieren. Und es wird immer wieder überraschende Wendungen geben. Also, willkommen im Film Jäger des verlorenen Friedens. Und ihr seid, und wir sind die Hauptdarsteller. Und jetzt starten wir dieses Abenteuer, die Jagd nach dem verlorenen Frieden. Und so, zunächst möchte ich mal rausfinden, wie schaut eigentlich der Friede aus? Wie sieht Frieden aus? Wir wissen alle sehr gut, wie Terror ausschaut. Wir wissen, wie Krieg ausschaut. Die Bilder sehen wir täglich immer wieder in den Medien. Wir wissen, wie Konflikte aussehen. Wir haben Menschen vor Augen, die unter Spannung stehen, unter Anspannung eines Konfliktes, weil sie mit anderen im Streit liegen, vielleicht sogar mit uns. Und wir selbst kennen auch aus uns und in uns Unfrieden. Das ist uns alles sehr bekannt. Wir wissen, wie Unfrieden ausschaut. Aber wie schaut eigentlich Frieden aus? Im Krieg, im Streit, da passiert immer was. Das kann man ja darstellen. Das kann man beobachten. Heißt das dann, im Frieden passiert nichts und nichts kann man auch irgendwie nicht darstellen, oder? Wenn nichts passiert, kann man das nicht darstellen. Wie sieht Frieden eigentlich aus? Ist das Frieden, wenn sich Konfliktparteien freundlich grüßend aus dem Weg gehen? Ist Frieden, wenn die Waffen schweigen? Auch die verbalen Waffen? Ist Frieden, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat? Wenn man schwierigen Menschen aus dem Weg geht? Hat kürzlich jemand erzählt aus einer anderen Gemeinde, wie sich das so eingeschlichen hat, dass man einfach den schwierigen Leuten aus dem Weg geht. Und er hat gedacht, eigentlich falsch, man müsste mal aufeinander zugehen. Was würde passieren, wenn man aufeinander zugeht? Ist Frieden, wenn Menschen einfach stillschweigend ausgegrenzt werden? Ist Frieden, wenn einfach Ruhe herrscht? Kann aber auch eine gefährliche Grabesruhe sein. Oder könnte man sagen, ist Frieden, wenn wir einigermaßen unfallfrei in unseren Familien, in der Nachbarschaft, auf unseren Arbeitsplätzen, in der Gemeinde miteinander klarkommen? Ist dann Frieden, wenn einfach nichts passiert? Könnte man sagen, dann könnte man relativ zufrieden sein, ist eigentlich alles okay so. Aber so sieht der Friede, von dem hier die Bibel die Rede ist, nicht aus. Im Hebräischen steht ein interessantes Wort für Friede, nämlich das Wort Shalom. Und Shalom ist mehr als Frieden. Frieden, wie wir ihn verstehen, ist ein Aspekt dieses Wortes, ein Teilaspekt. Shalom beschreibt eine ungestörte, heile Welt. Klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das meint Shalom. Wirklich eine ungestörte, heile Welt. Harmonie, Sicherheit, Geborgenheit, Glück, Wohlergehen. Wohlergehen ist, glaube ich, so die treffendste Bezeichnung von Shalom. Wohlergehen. Und dieses Wohlergehen dürfen wir jetzt nicht gleich vergeistlichen, sondern das Alte Testament ist sehr weltlich, menschlich. Und so soll man das auch verstehen. Der meint hier wirklich Wohlergehen im weitesten irdischen Sinne. Und das Wohlergehen umfasst individuelles Wohlergehen, Wohlbefinden, dass es also mir gut geht, aber auch soziales Wohlbefinden. In einer Gemeinschaft, dass eine Familie sich wohlfühlt, dass in der Nachbarschaft Wohlbefinden herrscht, in einer Dorfgemeinschaft oder in einem Stadtteil, in einer Arbeitsgemeinschaft, in einer Lerngemeinschaft, in einer Gemeinde. Das ist soziales Wohlbefinden. Und Wohlbefinden auch im Blick auf unsere Gesundheit, körperliches, seelisches Wohlbefinden, auch finanzielles Wohlbefinden, auch das ist damit gemeint. Wenn also Menschen mit sich selbst, mit Gott, mit ihrem Körper, mit ihrer Seele, mit ihrem sozialen Umfeld sich wohlfühlen, dann herrscht Shalom. Wenn wir sozial, leiblich, seelisch, materiell heil sind, dann leben wir Shalom. Das meint das Wort Frieden. Und jetzt wissen wir ungefähr, oder wir haben eine Vorstellung, wie Frieden aussieht. Und dann wird klar, wenn das Frieden ist, dann fehlt der Frieden an allen Ecken und Enden, oder? Und dann müssen wir diesen Frieden nachjagen oder erstmal ihn suchen. Und dann besteht's einfach, dann heißt Friedenssuchen nicht einfach nur schauen, dass wir irgendwie einigermaßen konfliktfrei durchs Leben kommen. Das ist viel zu wenig. Frieden ist mehr. Wohlbefinden in allen Aspekten des Lebens und der Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist gut, dass wir dieses Bild von Frieden vor uns haben, dass wir sensibler werden für den Unfrieden um uns herum. Jesus hat uns ein Bild von Frieden aufgezeichnet. Und das, was im Alten Testament mit Shalom bezeichnet ist, das, glaube ich, meint Jesus mit Reich Gottes. Als Jesus öffentlich aufgetreten ist, hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahegekommen. Und dann hat Jesus Zeichen auf dieses Reich Gottes umgesetzt, verwirklicht, entstehen lassen. Und es hat sich darin gezeigt im Kreis seiner Jünger. Also er hat sich da 12 Typen zusammengeholt, die würde ich nie und nimmer in ein Team zusammenspannen. Zöllner, Zeloten, krasser kann der Gegensatz gar nicht sein. Politisch äußerst links und äußerst rechts. Die waren in einem Team und da hat es auch geknallt bei denen. Aber er hat dieses Team vereint. Jesus hat Menschen geheilt, körperlich und seelisch. Da ist Frieden entstanden in einem Körper. Er hat Menschen befreit von Dämonen und von Zwängen. Ausgestoßenen wurden in die Gemeinschaft zurückgeholt. Erniedrigte wurden aufgerichtet. Und Jesus hat Gnade verkündigt, Gnade statt Gesetz. Ich finde, Reich Gottes ist ein schöner Begriff für diesen Shalom, für diesen Frieden. Denn Reich Gottes ist ja da, wo Gott regiert, uneingeschränkt. Reich Gottes ist da, wo Gott der König ist und wo Gott bestimmt. Und wo Gott regiert, da muss einfach Shalom sein. Da kann nichts anderes sein. Da ist Wohlbefinden. Wo Gott regiert, ist Wohlbefinden in allen Dimensionen. Da werden unheilvolle Zustände heil. Und jetzt können wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, durch unser Umfeld gehen und schauen, wie wäre das, wenn hier Gott regieren würde? Wie wäre das in unseren Familien? Schaut mal in eure Familien. Wie wäre das, wenn Gott in unseren Familien uneingeschränkt regieren würde? Wie wäre das, wenn Gott in unseren Dörfern oder in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft regieren würde? Wie würde das ausschauen, wenn Gott an unseren Schulen regieren würde? In den Klassenzimmern, in den Fluren, auf dem Pausenhof. Wenn Gott regiert, wie würde das ausschauen? Oder in unseren Firmen, in den Behörden. Und da stellt sich mir die Frage, wie sehr regiert Gott in unserer Gemeinde? Woran erkennt man, dass das Gott regiert? Dass hier nicht Menschen regieren, sondern dass wirklich Gott mit seinem Geist regiert. Was wäre, wenn Gott bei uns uneingeschränkt regieren würde? Und wenn wir uns das so vorstellen, wie das aussehen würde, wenn Gott regiert, dann bekommen wir eine Vorstellung davon, wie Frieden ausschaut. Und dann merken wir, Frieden, das ist mehr als Ruhe oder einfach keinen Streit haben. Frieden ist, wenn es Menschen gut geht, wenn Menschen ohne Angst leben, befreit, wenn Menschen körperlich, seelisch heil sind, wenn Menschen genug zum Leben haben, dann herrscht Frieden. Wenn Menschen sich entfalten können mit ihren Gaben und Fähigkeiten, wenn Menschen sich einbringen in die Gesellschaft, wenn sie gebraucht werden, wenn ihnen geholfen wird, wenn Menschen integriert werden, wenn niemand ausgegrenzt wird. Und wenn wir uns das vorstellen, dieses Bild von Frieden, dann merken wir, warum David vom Nachjagen spricht, weil wir merken, das kann man, das ist, Utopie ist es nicht, aber es ist kaum zu erreichen. Dem müssen wir wirklich aktiv nachjagen. Das stellt sich nicht einfach so ein. Bevor wir aber darüber nachdenken, wie wir diesen Frieden nachjagen, müssen wir erst mal wissen, wo ist eigentlich der Frieden? Wo kann man diesen Frieden eigentlich finden? Wir haben jetzt eine Vorstellung, wie der Friede ausschaut. Wir wissen, dass wir ihm nachjagen müssen. Aber wo finden wir ihn? Jetzt sind wir wieder an der Stelle von Indiana Jones, der auch geschaut hat, wo könnte dieses Ding denn sein? Wir müssen Informationen zusammentragen. Und da kann uns der Psalm 34 helfen, wie wir den Frieden finden. Dieser Psalm 34 ist in einer äußerst brenzligen Situation entstanden. Er stammt von David, dem späteren König Israels. Und David wurde als junger Mann, als Musiker zunächst an den Königshof von Saul geholt. Saul quälte immer wieder ein böser Geist, vielleicht waren es auch Depressionen, und hat gemerkt, Musik tut gut. Und David konnte offenbar gut auf der Zither spielen und das hat Saul beruhigt. Und so wurde David zunächst einfach als junger Musiker an den Königshof geholt. Und dann kam diese Geschichte mit David und Goliath, die wir alle sehr gut kennen. Und das führte dazu, dass David aufstieg als Anführer einer speziellen Einsatztruppe von König Saul. Und mit dieser Einsatztruppe hat David einen Sieg nach dem anderen eingefahren. Er hat mit Gottes Hilfe erfolgreiche Kämpfe geführt und so wurde er schließlich als Volksheld gefeiert. Kein Wunder, dass dann der amtierende König irgendwann mal eifersüchtig wurde. Und er ahnte wohl und hat diese Angst, dieser junge Erfolgstyp, der stößt mich irgendwann vom Thron. Dazu wurde David Schwiegersohn von Saul und er pflegte eine intensive Freundschaft mit seinem Sohn Jonathan. Aus Eifersucht wurde irgendwann Hass und dann flogen auch schon mal die Speere durch den Thronsaal, zweimal. Und David hat sich immer gerade noch so zur Seite bewegen können. Saul wollte David umbringen. Und irgendwann waren diese Mordabsichten so massiv, dass David fliehen musste. Und so floh David ins benachbarte Ausland nach Gath, um erstmal dort unterzutauchen, bis sich die Lage wieder entspannt hätte. Aber die Männer des Königs von Gath erkannten David als diesen speziellen Führer der Eingreiftruppe und meldeten das ihrem König. Jetzt war David schon wieder in Gefahr. Achish, der König von Gath, der würde natürlich nicht zulassen, dass der Anführer von Sauls Spezialtruppe in seinem Land lebt. Wer weiß, was der vorhat. Also war David wieder in Gefahr. So musste er sich was Neues einfallen lassen. Und dann kam David eine geniale und im wahrsten Sinne des Wortes verrückte Idee. David stellte sich wahnsinnig. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 21, wird das berichtet. Da heißt es, David geriet in große Furcht vor Achish, dem König von Gath. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als sie ihn festhalten wollten. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in seinem Bart laufen. Da sagte Achish zu seinen Leuten, ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich nicht schon Verrückte genug hier? Der soll sich anderswo austoben. Was hat der in meinem Haus zu suchen? Gefahr gebannt. Geniale Idee. Und diese gefährliche Situation ist Hintergrund dieses Psalms. Ich lese mal den ersten Teil dieses Psalms und da bekommen wir ein Gespür davon, wo dieser Friede zu finden ist. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, und er rettet sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihm treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Guten fehlen. Hier können wir entdecken, wo wir den Frieden finden können. David heißt, ich betete zum Herrn und er antwortete mir. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen Ängsten. Und das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten. Das ist es, dass wir zu Gott gehen, dass wir zu Gott fliehen, dass wir vor ihn treten. David war gehetzt und gejagt. Er floh in seinem Leben, um sein Leben. Er lebte ständig in großer Gefahr. Er hatte Angst. Und Angst, glaube ich, hat auch was mit Unfrieden zu tun. Ängste. Überlegt mal, was Angst mit euren ganz konkreten Konfliktsituationen zu tun haben könnte, wenn ihr denn welche habt. Aber was könnte Angst mit einem Konflikt zu tun haben? Welche Rolle spielt dabei Angst? Oder wie ist das mit den Situationen, wo in eurem Umfeld der Shalom Gottes fehlt? Welche Rolle spielt dabei Angst? Ich glaube, Angst spielt eine ganz große Rolle. Angst, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Angst, dass ich mein Gesicht nicht verliere. Angst vielleicht, dass ich benachteiligt werde. Angst, dass meine Meinung nicht gehört und beachtet wird. Angst, dass ich benutzt werde von Menschen. Oder einfach die Angst zu verlieren, der Verlierer zu sein. Angst ist im Grunde eine Grundmotivation unseres Lebens. Wir werden oft, ohne dass wir das richtig merken, von einer Angst getrieben. Zum Beispiel die Angst, nicht geliebt zu werden, kann seltsame Blüten treiben. Angst treibt uns an. Und wenn wir uns von der Angst treiben lassen, dann fördern wir den Unfrieden. David hätte aus Angst vor Saul auch anders reagieren können. Er hätte versuchen können, einen Putsch anzuzetteln und Saul zu stürzen. Hätte ihm wahrscheinlich wenig gelungen. Es wäre viel Blut vergossen worden. Angst kommt von Enge. Und wer in der Enge steht, wer in die Enge getrieben ist, der reagiert unbesonnen, überreagiert. Und er richtet dadurch Schaden an. Angst ist schlecht. Wenn uns Angst treibt, werden wir Unfrieden anrichten. Und David geht daher aus seiner Enge, aus dieser Angst hin zu Gott. Und dort hat er Frieden gefunden. Damit waren die Konflikte noch nicht gelöst und aus der Welt. Aber David bekam von Gott jetzt zum Beispiel diese geniale Idee, sich wahnsinnig zu stellen. Auf sowas muss man erstmal kommen. Und ich glaube, das war auch ein Aspekt dieser Gebetserhörung, dass Gott ihm diese Idee geschenkt hat. Stell dich wahnsinnig. Und natürlich auch, dass der König von Gad ihn in Ruhe lässt. Bei Gott bekam David Hilfe. Gott befreite ihn aus den Ängsten, sagt David. Was wäre, wenn Gott dir deine Ängste nimmt? Wenn du zu Gott gehst und er nimmt dir deine Ängste weg, er sagt, bleib ruhig, ich kümmere mich drum. Wie würde sich das auf deine Beziehungen auswirken, wenn die Ängste weg sind? Gott zeigte David, wie er sich in dieser angespannten Situation verhalten sollte. Wie wäre das, wenn du in einer angespannten Situation die Stimme Gottes hörst und hörst, was er dir sagt in dieser Situation? Dass er sagt, mach das so und so. Gott hat manchmal verrückte Lösungen, wo wir im Traum nicht drauf kommen. Bei Gott in seiner Gegenwart siehst du die Situation anders und bekommst ganz neue Ideen für Lösungen. Und David kam bei Gott zur Ruhe. Der Friede Gottes hat ihn umgeben. Und so konnte er schließlich friedlich reagieren. Dieser Psalm zeigt mir und zeigt uns, wo wir den Frieden finden können. Nämlich in Gottes Nähe finden wir den Frieden. Wenn wir mit unseren Ängsten, mit unseren Konflikten zu Gott gehen, dann werden wir Frieden finden. Die Situation wird sich nicht schlagartig verändern, aber wir kommen erstmal zur Ruhe. Gott befreit uns von unseren Ängsten, die uns gefangen nehmen. Wir können anders reagieren, wir können gelassener reagieren, freier reagieren. Wir können auch mit unseren unheilvollen Situationen in unserem Umfeld, die uns beschäftigen, vielleicht an der Schule, wo ein Konflikt ist, wo man das mitbekommt, dass ein Kind gemobbt wird oder so, dass wir mit diesen Situationen zu Gott gehen, da wo Menschen kein Wohlbefinden erleben, dass wir diese Situation vor Gott bringen, dass wir ihm diese Not klagen und schreien, wie es hier auch heißt, dass wir unser Leid zu Gott bringen, das Leid über diesen Unfrieden in unserer Welt um uns herum. Jetzt haben wir eine Vorstellung davon bekommen, wie der Friede ausschaut und wo wir ihn finden können. Frieden gibt es bei Gott. Jetzt möchte ich noch überlegen, warum wir ausgerechnet diesen Frieden nachjagen sollen und wie das ausschauen kann, Frieden nachjagen. Nachjagen, das klingt dynamisch und das meint dieses Wort auch. Man könnte es auch sanfter übersetzen mit Folgen, aber Folgen ist so ein bisschen eher langsam, aber es steckt da so dieses aktive Nachjagen drin. Wir merken schon, dieser Friede, der kommt nicht von selbst, den muss man wirklich aktiv auch verfolgen. Wir sind Jäger des Friedens, wir sind in Aktion. Und in diesem Wort jagen steckt auch die ernüchterte Erkenntnis, wir werden den Frieden nicht dauerhaft festhalten. Der ist immer wieder weg. Wir werden unser Leben lang nachjagen. Wir können nie sagen, jetzt haben wir es erreicht. Das werden wir erst sagen können, wenn wir in Gottes neuen Welt angekommen sind. Wenn Gottes neue Welt, Gottes Reich überall ist, dann ist wirklich endgültig Frieden. Dann ist das Friedensreich für immer da. Weil dann herrscht Gott uneingeschränkt. Dann gibt es das ewige Friedensreich. Bis dahin müssen wir aber diesen Frieden hinterherjagen. Wir sind Jäger des verlorenen Friedens. Die Welt hat den Frieden verloren. Das steckt auch in diesem Titel drin. Die Welt hat den Frieden verloren, weil sie Gott verloren hat. Aber wir haben Gott gefunden. Oder andersrum, Gott hat uns gefunden. Und so finden wir bei ihm Frieden. Und jetzt können wir diesen Frieden nachjagen. Wie machen wir das konkret? Ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären, indem wir Jesus nachfolgen. Mit Jesus ist ja der Friede in die Welt gekommen. Und da, wo Jesus hingekommen ist, in dem Neuen Testament, in den Geschichten, da hat sich dieser Shalom, dieser Frieden ausgebreitet. Menschen haben sich in seiner Nähe wohlgefühlt. Menschen wurden geheilt. Sie wurden frei von Mächten, von Zwängen. Menschen wurden aufgerichtet, in die Gemeinschaft integriert. Es gab zwar auch Streit unter den Jüngern, aber auch Jesus hat da eingegriffen und gesagt, wie sie gefälligst miteinander umgehen sollen, dass sie nicht übereinander herrschen sollen, sondern dass sie einander dienen sollen. Im Brief an die Epheser schreibt Paulus, er, Christus, ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Also brauchen wir eigentlich nur Jesus nachfolgen und dann folgen wir dem Frieden. Dem Frieden nachjagen bedeutet dann einfach Jesus nachjagen und ihm folgen. Das heißt, wir lassen uns aktiv von ihm führen, da wo er Frieden schaffen will. Wir folgen Jesus nach und in seiner Nähe ist Frieden. Und ich kann, andersrum gedacht, wenn Jesus in meiner Nähe ist, kann ich nicht Unfrieden stiften. Das geht irgendwie nicht, das passt nicht zusammen. Also halte ich mich oder halten wir uns möglichst nah an Jesus und dann wird auch Frieden um uns herum sein. Wir lassen uns von Jesus gebrauchen, damit er durch uns Menschen und Situationen heilt. Dass er durch uns Situationen vom Bösen frei macht. Konfliktsituationen oder andere Situationen, wo das Böse herrscht und sich ausbreitet. Dass wir im Namen Jesu dorthin gehen oder dass er uns sendet, dass wir uns von ihm senden lassen in Situationen, wo Menschen frei werden müssen. Dass durch uns Menschen aufgerichtet werden, versöhnt werden. Es gibt ein Friedensgebet, man hat das dem Franz von Assisi zugeschrieben, aber das ist nicht belegt, dass es von ihm stammt, aber es ist trotzdem gut. Wenn wir dieses Friedensgebet so beten, dann stellen wir uns sozusagen ihm zur Verfügung. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ich lese dieses Gebet. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Mit diesem Gebet ist eigentlich alles gesagt, beziehungsweise alles gebetet. Mit diesem Gebet stellen wir uns Jesus zur Verfügung als Werkzeuge seines Friedens, dass er durch uns hindurch Frieden, Shalom, in uns und in unsere Welt hineinbringt. Und ich lade euch ein, dass wir nachher im Gebet genau dieses Gebet beten zusammen. Aber jetzt wollen wir zuerst singen.